Willkommen zum Bibelstudium, jeden Mittwoch um 19.30 Uhr. Wir studieren derzeit das Johannesevangelium und wir sind im vierten Teil unseres Bibelstudiums. Der Grund, warum ich ein bisschen lache, ist, wir sind erst bei Vers 6 des ersten Kapitels. Und wir sind schon die vierte Woche dran. Wir sind immer noch im Prolog. Der Prolog ist Kapitel 1, Vers 1 bis 18. Den werden wir gleich noch einmal lesen. Und in den ersten beiden Lektionen haben wir einen Überblick gegeben. Und nächstes Mal werden wir dann die Verse 14 bis 18 uns anschauen. Heute fassen wir die Verse 6 bis 13 ins Auge. Wir lesen den gesamten Prolog noch einmal, also die ersten 18 Verse des ersten Kapitels, damit dieser Prolog, diese ersten 18 Verse uns klar und deutlich wieder vor Augen sind und im Sinn sind. Lesen wir gemeinsam Johannes 1, Vers 1 bis 18. Wenn du willst, kannst du laut mitlesen, ansonsten lies leise mit, aber lies diese Worte mit uns gemeinsam. Im Anfang war das Wort, der Logos. Und der Logos war bei Gott und von Gottes Wesen war der Logos. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch ihn geworden und ohne ihn ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um Zeugnis abzulegen von dem Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Nicht er war das Licht, sondern Zeugnis sollte er ablegen von dem Licht. Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der zur Welt kommt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Blut, nicht aus dem Wollen des Fleisches und nicht aus dem Wollen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Und das Wort, der Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein einzig Geborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis ab von ihm. Er hat gerufen, dieser war es, von dem ich gesagt habe, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war, ehe ich war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Als einzig Geborener, als Gott, der jetzt im Schoß des Vaters ruht, hat er Kunde gebracht. Vater, ich will dich nochmal bitten, erleuchte die Augen unseres Herzens. Also letzten Mittwoch haben wir die ersten 5 Verse durchgenommen. Die ersten beiden Lektionen waren ein Überblick, sehr, sehr wichtig. Und letztes Mal die ersten 5 Verse, heute Verse 6 bis 13 und dann nächste Woche Verse 14 bis 18. Vers 14 geht los mit das Wort ist Fleisch geworden. Das ist der Plan. Also wir haben insgesamt 3 Wochen in diesem Prolog, weil er so wichtig ist und weil er die Basis ist für das restliche Buch. Ganz wichtig, wenn du den Prolog sorgfältig liest und studierst, findest du alle Themen, die dann im Johannesevangelium vorkommen. Es wird alles bereits im Prolog angedeutet und dann im restlichen Buch im Detail durch Wunder, durch Aussagen und so weiter wird es aufgerollt. Also wir finden quasi schon alles, worum es geht oder gehen wird in diesen 18 Versen. Drum sind sie so, so wichtig. Das Johannesevangelium ist eine herrliche Präsentation unseres Herrn Jesus Christus. Und wie wird er präsentiert in diesen ersten 18 Versen? Als Wort, als Leben und als Licht. Als Wort, als Leben und als Licht. Sagen wir das gemeinsam. Er wird präsentiert als Wort, als Leben und als Licht. Diese drei Worte benutzt Johannes der Apostel, der dieses Evangelium schreibt. Und es spricht alles von seiner Gottheit. Ganz, ganz wichtig, es dreht sich alles um die Identität Jesu, wer Jesus ist und dass er Gott ist. Und als Gott wird er präsentiert mit den Worten Wort, mit dem Wort Leben und mit dem Wort Licht. Warum sind diese drei Worte so wichtig, die wir hier finden in den ersten 18 Versen? Er ist das Wort, weil er die Kommunikation Gottes ist. Gott sprach und es wurde oder es ward. Und gleich im Genesis 1, im ersten Buch der Bibel, was übrigens mit den gleichen Worten beginnt, nämlich im Anfang. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und es ist unbestritten, dass Johannes die gleichen Worte im Anfang verwendet, um den aufmerksamen Leser, vor allem den jüdischen Leser, sofort zurückzuversetzen in Genesis 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und hier steht, im Anfang war das Wort. Er bringt sofort den Zusammenhang mit Genesis 1 ins Spiel, nämlich um zu zeigen, das Wort ist Gott, das Wort war von Anfang an. Und das Wort ist deswegen so wichtig, unter anderem, weil er die Kommunikation Gottes ist. Alle Kommunikation, die Gott für uns Menschen hat, geht über Jesus Christus. Es ist unmöglich, Gott zu hören außerhalb von Jesus. Unmöglich. Es ist unmöglich, den Heiligen Geist zu haben ohne Jesus Christus. Es ist unmöglich, biblische Erkenntnis zu haben ohne Jesus Christus. Es ist unmöglich, irgendwas von Gott zu hören ohne Jesus Christus. Er ist das Wort. Amen. Und das Wort ist das, was Gott zu uns zum Sagen hat. Er ist die Kommunikation Gottes. Er ist das Leben, weil er selbst das ewige Leben ist, nicht hat, sondern ist, das allem Leben und Odem gibt. Also das Wort spricht von der Kommunikation Gottes. Das Leben spricht vom ewigen Leben, das er ist und das Leben, das allem Odem gibt. Und er ist das Licht. Und wir wissen, ohne Licht gibt es kein Leben. Er ist das Licht, weil er der eine wahre Erleuchter, der alles erleuchtet, ist, der alle geistliche Realität erleuchtet. Und lass uns einmal kurz über Licht reden, denn darum geht es heute auch primär. Die Überschrift der heutigen Lektion lautet »Das Wort, das Leben und das Licht«. Ich habe auch noch einen zweiten Titel, nämlich das Licht ist gekommen. Heute geht es um das Licht. Letztes Mal ging es ein bisschen mehr um das Wort. Und heute geht es ein bisschen mehr um das Leben und vor allem das Licht. Wort, Leben, Licht, alle drei beschreiben den ewigen Gott, der mit uns kommuniziert, der das Leben ist und uns das Leben gibt und der alles erleuchtet. Ohne ihn gibt es kein Licht und ohne ihn gibt es keine geistliche Erleuchtung. Er ist das Licht der Welt. Nur ein Beispiel. Wir haben sechsmal in den Versen 4 bis 9 im Prolog das Wort Licht. Sechsmal. Und dann, und ich habe zuerst gesagt, alles, was im Prolog angedeutet wird, wird dann im restlichen Buch, 21 Kapitel, ausgedehnt, entwickelt sozusagen. Im Johannes 8, Vers 12 steht, ich bin das Licht der Welt. Im nächsten Kapitel, was macht Jesus für ein Wunder? Er gibt dem Blinden Augenlicht. Und er sagt, er ist gekommen, um die Blinden sehend zu machen und die Sehenden blind. Also genial, wie das, was er im Kapitel 1 sagt, ich bin das Licht, dann in Kapitel 8 und 9 vertieft und durch ein Wunder bei den Blinden noch verdeutlicht. Wir waren alle blind ohne Jesus, amen. Er ist unser Licht, ohne ihn haben wir keine Erkenntnis. Ich möchte kurz ein bisschen einen Blick in die Wissenschaft werfen, nämlich Licht. Wir alle haben Licht und es ist für uns so selbstverständlich und irgendwie denken wir auch statisch, aber Licht ist alles andere als statisch. Ich lese das gleich vor, was ich meine. Wir haben Licht, wir haben Finsternis oder einige Abstufungen davon, okay? Aber die Wissenschaft definiert Licht als leuchtende Energie, als Strahlungsenergie oder strahlende Energie oder als elektromagnetische Energie. Licht bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, nun auch nicht. Und zwar 300.000 Kilometer ungefähr pro Sekunde. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Alles andere als statisch. Also eine gewaltige Geschwindigkeit und Power. Und jetzt ist das, was so wichtig ist für uns. Die Macht und die Quelle dieser Macht, das Licht, sind weitgehend unbeschreiblich. Niemand kann das Licht, die Geschwindigkeit und die Power des Lichtes erklären. Die Quelle ist unbeschreiblich. Ja, unbeschreiblich. Und genau da sind wir bei Gott. Er ist das Licht. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist die Quelle des Lichts. Er ist das Wort. Er sprach und es wurde. Und er gibt Leben und er ist das Licht. Ohne Licht gibt es kein Leben. Die Quelle, aus der es seine Geschwindigkeit, diese 300.000 Kilometer pro Sekunde und seine Existenz, woher kommt das Licht überhaupt, bezieht, kann nicht verstanden werden. Diese Quelle ist unbeschreiblich. Licht ist eine Welle, die sich mit einer Geschwindigkeit, wie gesagt, von 300.000 pro Sekunde, Kilometer pro Sekunde bewegt. Und diese Geschwindigkeit und Existenz sind weitgehend unbeschreiblich und kann nicht verstanden werden. Das sagt die Wissenschaft. Wo Licht ist, kann man sehen. Wo Licht fehlt, sieht man nicht. Wir reden als Christen oft von einer dunklen, finsteren Welt. Die Welt ist dunkel, die Welt ist finster. Und manche sagen auch, die Welt wird immer dunkler oder finster. In Wahrheit stimmt das nicht. Das Licht wird immer weniger oder das Licht fehlt. Finsternis ist keine Sache. Finsternis ist kein Ding. Es gibt eigentlich Finsternis nicht als Ding. Es ist die Abwesenheit von Licht. Und in dem Moment, wo Licht kommt, ist automatisch die Finsternis beseitigt. Wir sollten also nicht die Finsternis verfluchen oder die Finsternis kritisieren oder die Finsternis, egal was, zum Mond schießen. Wir sollten Licht der Welt sein und Salz der Erde. Und das tun wir, indem wir die Wahrheit sprechen über die Finsternis und in Liebe die Wahrheit sprechen, was die Finsternis betrifft. Aber wo Licht ist, kann man sehen, wo Licht fehlt, sieht man nicht. Im Natürlichen ist es so, wenn Licht auf die Netzhaut der Augen trifft, dann werden Dinge sichtbar, erleuchtet. Alle Farben sind auf das Licht angewiesen. Es gibt keine Farben ohne Licht. Hochgeschwindigkeitsenergie, das auf die Augen, auf die Netzhaut trifft und Dinge sichtbar macht. Ein Wunder, dass wir sehen können und dass wir alle Farben sehen können und alle Abstufungen der Farben sehen können. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, zigtausende, ich habe keine Ahnung, ich rate jetzt nur, aber es gibt ja nicht nur Rot, Blau, Grün, Gelb und so weiter, es gibt ja so viele Unterschiede in den Farben, die der Mensch wahrnehmen kann und das Licht macht das möglich. Licht ist gewaltig und er ist das Licht. Er ist die Kraft Gottes, er ist das Wort Gottes, er ist das Leben, er ist das Licht Gottes, er macht Dinge sichtbar. Und was bedeutet es für uns im geistlichen Bereich? So wie wenn das Licht auf die Netzhaut der Augen trifft und sichtbar macht, trifft das Licht Gottes auf die menschliche Seele und sie wird erleuchtet. Weißt du, dass du ohne Gott nicht sehen kannst, dass Jesus Gott ist. Er muss es dir offenbaren. Er muss es dir zeigen. Und selbst das ist eine Gnade Gottes. Ich hab Gott immer wieder gedankt, aber danke, dass ich sehen darf, danke, dass ich erkennen durfte, wer du bist. Das ist ganz, ganz wichtig. Jesus, das Licht der Welt, ist die Kraft Gottes im geistlichen Bereich, der die Dinge sichtbar macht, der alles ans Licht bringt. Wenn das Licht Jesu, das Herz des Menschen erleuchtet, verändert sich alles im geistlichen Bereich. Durch ihn wird alles erleuchtet. Getrennt von ihm gibt es kein Wort Gottes, kein Wort von Gott. Und wenn du von Gott hören willst, dann musst du Jesus kennen. Du musst sein Wort kennen. Und ja, er wird dir auch ab und an Dinge zeigen und sagen, die nicht dezidiert im Wort Gottes steht. Ja, ich würde heute nicht hier in Wien stehen oder in Vösendorf bei Wien stehen und Prediger sein, wenn ich nicht das Wort Jesu irgendwie vernommen hätte. Ja, in der Bibel steht nicht, Karl Michael, geh nach Vösendorf. Aber wenn wir in der Nähe Jesus sind, dann können wir auch seine Stimme vernehmen, was die Dinge betreffen für unser persönliches Leben. Allerdings nicht unabhängig von Jesus und nicht unabhängig vom Wort Gottes. Und darum ist es gefährlich. Vor kurzem kam jemand zu mir und sagte, du, ich mache ein Seminar, wie man die Stimme Gottes hört. Sag, ja, das mache ich jeden Sonntag. Wir verkündigen die Bibel, das Wort Gottes. Aber glaubst du nicht, dass wir den Leuten zeigen sollen, wie sie Gottes Stimme neben der Bibel hören? Sag, ja, wenn sie die Bibel kennen, ist das kein Problem. Wenn sie die Bibel nicht kennen, verursacht das große Probleme. Große Probleme. Das sind dann Christen, die herumgehen, ich habe von Gott gehört, ich habe von Gott gehört, ich habe von Gott gehört. Am Ende des Tages wissen wir, sie haben nicht von Gott gehört, sie haben zu viel Pizza gegessen oder zu viel Schweinsbraten erwischt. Ja? Du musst verstehen, ohne Jesus gibt es kein Sprechen Gottes. Er ist das Wort Gottes. Und ja, noch einmal, ja, er spricht außerhalb der Dinge, die in der Bibel stehen, wenn es dein Leben betrifft, aber das bedingt, die Prämisse ist, dass du das Wort Gottes kennst. Amen. Ganz, ganz wichtig. Und das muss man verstehen. Und darum müssen wir Leute auch die Bibel beibringen, das Wort Gottes beibringen. Durch ihn wird alles erleuchtet. Getrennt von ihm gibt es kein Leben, weil durch ihn Gott Leben gibt. Getrennt von ihm gibt es keine wahre Erkenntnis. Warum? Weil alles andere Finsternis ist. Und all das, was Johannes hier schreibt in den ersten 18 Versen und im ganzen Evangelium, schreibt er, damit wir erkennen, dass dieser Jesus der Herr ist, der König ist, Gott ist. Er ist Jesus, der Sohn Gottes. Ich habe ein Zitat gefunden von einem Bibelkommentator namens John MacArthur. Und ich muss dazu sagen, ich zitiere auch Menschen, mit denen ich nicht hundertprozentig übereinstimme in anderen Dingen. Ja, also ich zitiere auch Menschen, nur weil ich jemanden zitiere, heißt das nicht, dass ich alles gut finde, was dieser Mensch sagt oder lehrt. Okay? Nur einmal vorweggenommen. Aber John MacArthur ist ein guter Bibellehrer und sehr, sehr, sehr konservativ, sehr, sehr evangelikal konservativ. Er ist ein Calvinist sogar. Ich bin kein Calvinist. Sage ich auch gleich vorweg. Ich werde mal eine Stunde über Calvinismus reden. Aber er ist ein Calvinist. Aber ich sage das nur deswegen, damit du weißt, ich zitiere viele Menschen, auch wenn ich manche Dinge anders sehe wie sie. Aber er sagt einen gewaltigen Satz hier. Er sagt, Jesus ist die lebendige Welle der Kraft Gottes, die sich mit unendlicher Geschwindigkeit bewegt und hell in den spirituellen Bereich hineinscheint, um alles zu erhellen, was sonst dunkel ist. Ich wiederhole das noch einmal. Jesus Christus ist die lebendige Welle göttlicher Kraft oder der Kraft Gottes, die sich mit unendlicher Geschwindigkeit, also nicht Lichtgeschwindigkeit, sondern mit unendlicher Geschwindigkeit, das geistliche Licht ist anscheinend noch schneller, und hell in den spirituellen Bereich hineinscheint, um alles zu erhellen, was sonst dunkel ist. Das Wort ist das Leben und das Leben ist das Licht. Das Wort ist das Leben, das das Licht ist. Wort, Leben, Licht. Er ist das Wort, er ist die Kommunikation Gottes. Er ist das Leben, alles Leben kommt von ihm. Er ist das Licht, durch ihn wird alles erleuchtet. Und er überwältigt alles, was finster ist. Er macht das spirituelle, geistliche, die geistliche Welt, die spirituelle, geistliche Welt wirklich wahrnehmbar und sichtbar, wie die geistliche Welt wirklich ist. Getrennt von ihm ist alles dunkel. Und deswegen, liebe Freunde, gut aufpassen, ich sage das immer wieder, Spiritualität oder Religion ohne Christus ist dunkel. Dunkel. Und das sage ich deswegen, ich habe nach wie vor einige Freunde, die sind frisch gläubig und die sind auf Motivationsseminaren gewesen, kommen aus der Esoterik teilweise, sehr gefährlich natürlich, dass man das mitnimmt in den Glauben. Aber einer sagte zu mir jetzt vor kurzem, ja, ich habe dem ein Buch von Murphy, glaube ich, was gegeben. Von Murphy, Joseph Murphy gegeben. Und ich sage zu ihm, du weißt aber schon, dass das nicht die Bibel ist und auch nicht wirklich biblisch ist, sondern das ist christliche Wissenschaft. Das ist etwas Falsches. Das ist ein falscher Glaube. Und weißt du, was seine Antwort war? Ganz ein junger, frischer Christ, frisch gefangen im Glauben, er liebt Jesus. Er hat gesagt, ja, hauptsächlich, er beginnt sich einmal mit spirituellen Dingen zu befassen. Gutmeinend. Liebevoll meinend. Gutmeinend. Das ist aber wie wenn ich sagen würde, fang einmal mit der Esoterik an oder fang einmal mit New Age an. Hauptsache, du bist kein Atheist mehr und Hauptsache, du beschäftigst dich einmal mit geistlichen Dingen. Wer weiß, das ist der falsche Weg. Ja? Aber dieses Denken ist weit verbreitet in manchen Gruppierungen. Hauptsache, er ist einmal übernatürlich unterwegs. Hauptsache, er ist einmal offen. Ich sage dir, wer offen für alles ist, ist nicht ganz dicht. Aber es ist nicht gut, für alles offen zu sein. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und da ist eine große Gefahr. Ich sage eine große Gefahr, wenn die Esoterik rüberkommt ins Christentum oder die New Age ins Christentum rüberkommt. Ist auch die Gefahr, dass man dann alles Übernatürliche weggibt, weil man das gar nicht mehr glauben will. Es gibt auf beiden Seiten einen Graben. Und wichtig ist, auf der mittleren Straße zu bleiben. Ja? Und weder links oder rechts in den Graben zu fahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und wie die geistliche Welt wirklich ist, das erfahren wir durch Jesus. Und Johannes, der Apostel Johannes, wir reden ja von zwei Johannesen, wenn wir vom Johannesevangelium reden, weil Johannes, der Apostel, ist der Schreiber. Und welchen Johannes erwähnt er ständig? Johannes den Täufer. Ständig redet er von Johannes den Täufer, zumindest am Anfang. Und Johannes der Apostel, der Schreiber, stellt uns den vor, der das Licht ist und den wahren geistlichen Bereich, den wahren, nicht den Fake oder den dunklen geistlichen Bereich, den wahren geistlichen Bereich erleuchtet. Okay? Und jetzt kommen wir zu Vers 6. Jetzt haben wir dort, wo ich hin möchte. Vers 6 bis 13 schauen wir uns heute an. Im Vers 6 steht Folgendes. Jetzt wird es sehr spannend. Da steht, es trat ein Mensch auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Okay? Und damit wir es uns leicht merken, reden wir von Johannes A und Johannes B. Okay? Und zwar Johannes Apostel und Johannes Baptist. Merkt man uns das? Johannes A und Johannes B. Baptist ist Täufer. Ja? Baptisten, da kommen die. Mir gefällt es eigentlich nicht. Die Amerikaner sagen John the Baptist und dann glauben, ja, war der ein Baptist, was der von der Konfession her. Und darum sagen jetzt die meisten John the Baptizer, also der Täufer, nicht der Baptist, also der zur Baptistenkirche gehört, sondern der tatsächliche Täufer. Aber A und B, Johannes A, der Apostel, und Johannes B, der Baptist, okay, der Baptizer. Es trat ein Mensch auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Das ist natürlich jetzt Johannes B, Johannes der Täufer. Und er tritt auf. Und ich habe gesagt, das Wort Licht kommt 6-mal in diesen Versen vor, Verse 4 bis 9, 6-mal, dann später noch einmal. Und dieses Licht scheint auf eine unumstößliche, scheint auf einige unumstößliche Wahrheiten, damit wir sehen können. Das Licht offenbart alles. Das Licht offenbart alles. Wer er ist, wer wir sind, in welchem Zustand wir uns befinden, was wir tun müssen, um ewiges Leben zu bekommen. Die Natur Gottes, er zeigt uns die Natur Gottes, er zeigt uns die Natur des Menschen. Er zeigt zum Beispiel dann im Kapitel 8, dass er Gott ist, aber dass sie Kinder des Teufels sind, sagt er zu ihnen. Und das Johannesevangelium ist sehr evangelistisch. Sehr. Was ist das Ziel? Das Wort Glauben kommt wie oft vor? Um die 100 Mal haben wir gesagt, gell? Glauben. Das Wort Glauben kommt an die 100 Mal vor. Er will, dass wir alle zum Glauben kommen an den Sohn Gottes und ewiges Leben haben. Lesen wir noch einmal Verse 8 bis 9. Es trat ein Mensch auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um Zeugnis abzulegen von dem Licht, damit alle dorthin zum Glauben kämen. Nicht er war das Licht, sondern Zeugnis sollte er ablegen von dem Licht. Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der zur Welt kommt. Also Johannes ist nicht das Licht, er ist Zeugnis vom wahren Licht. Wer ist das wahre Licht? Jesus Christus. Und es zeigt uns auch unsere Aufgabe, ganz wichtig, es zeigt unsere Aufgabe als Christen, als Jesus-Nachfolger, unseren Dienst, Zeugnis abzulegen vom Licht. Zeugnis abzulegen von Jesus. Schau genau auf das vierte Wort im Vers 6. Was ist das vierte Wort im Vers 6? Mensch. Es war ein Mensch. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Sagen wir es gemeinsam? Johannes war ein Mensch. Warum ist das wichtig? Weil die ersten fünf Verse sagen, es war einer, der war Gott. Das heißt, die ersten fünf Verse reden von einer Person, die Gott ist. Im Vers 6 reden wir von einer Person, die nur Mensch ist. Er ist Gott, du bist ein Mensch. Er ist Gott, Johannes ist ein Mensch. Ganz wichtig. Darum steht hier deutlich, es trat ein Mensch auf. Nicht das Wort wurde Mensch oder Gott wurde Mensch, sondern es trat ein Mensch auf. Vers 14 sagt uns dann, dass dieser Gott Mensch wurde, wie alle Menschen, aus Fleisch und Blut. Aber dieser Mensch war ein gewöhnlicher Mensch. Und seine Aufgabe war nicht, Leben zu geben oder Licht zu geben, sondern auf den hinzulenken, Licht zu sein für das wahre Licht. So wie ich Licht bin und du Licht bist, Licht und Salz, hindeutend auf das wahre Licht. Wir reflektieren sein Licht. Unsere Aufgabe, unser Dienst, Zeugnis abzulegen von dem Licht. Johannes war ein Mensch. Im Gegensatz zu dem, von dem in den ersten fünf Versen die Rede ist, er war Gott und ist Gott. Das heißt, wir haben hier einen Shift. Im Vers 6 passiert etwas. In den ersten fünf Versen steht, im Anfang war das Wort. Im Vers 6 steht, es trat ein Mensch auf. Seht ihr den Kontrast? Gott, Mensch. Und dieser Shift, das bedeutet, wir bewegen uns vom Ungeschaffenen, vom Ungeschaffenen, von Gott, dem Schöpfer, dem Ewigen, der bereits existierende und koexistierte, aus sich selbst existierte, weil er das Leben ist und Leben in sich hat. Wir bewegen uns hin von Gott jetzt zu Johannes, einem bloßen Menschen. Einem bloßen Menschen. Du bist ein bloßer Mensch, ich bin ein bloßer Mensch, er ist Gott. Johannes A., der Apostel, der Autor, gibt uns viele Dinge, die in seinem Evangelium Zeugnis ablegen für Christus. Dinge, die ein Zeugnis sind für Christus. Er weist uns hin auf das Zeugnis des Vaters, auf das Zeugnis der Worte Jesu, auf das Zeugnis der Werke Jesu, auf das Zeugnis des Heiligen Geistes, auf das Zeugnis seiner Augenzeugen, das Zeugnis seiner Wunder, das Zeugnis seiner Jünger. Johannes gibt uns, also Johannes A., der Apostel, gibt uns mindestens 7 verschiedene Beweise, um zu zeigen, dass Vers 14 wahr ist, nämlich das ewige, ungeschaffene Wort Gottes wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut. Weißt du, im Johannesevangelium fehlt die Krippe, es fehlen die Sterndeuter, es fehlt Bethlehem, ist alles nicht drinnen. Und trotzdem haben wir die Weihnachtsgeschichte vollkommen da. In einem Satz, Gott wurde Mensch. Die schöne Krippe, der Stall und alles fehlt. Aber trotzdem ist die Story da und zwar in einer unglaublich brillanten Art und Weise. Und er gibt uns Zeugnisse. Wie gesagt, ungefähr sieben, ich glaube es sind sieben, Beweise, um zu zeigen, dass Gott Mensch wurde, dass es sich um Gott handelt und nicht um einen bloßen Menschen. Und einer der Zeugnisse für das Licht ist wer? Johannes B. Johannes der Täufer. Übrigens, Johannes ist ein wunderschöner Name. Er bedeutet gnädig sein oder Erbarmen haben oder eigentlich wörtlich, der Herr ist gnädig. Johannes ist ein wunderschöner Name oder Geschenk Gottes, der Herr ist gnädig. Lass uns kurz über diesen Täufer reden, über Johannes B. reden. Der Täufer, aufgrund seines Dienstes, er taufte Menschen, die zu ihm gekommen waren, um zu hören, dass der Messias kommen würde. Also sie haben eigentlich gewartet, dass der Messias kommt, und drum hat Johannes sie aufgerufen, umzukehren und ihre Herzen bereit zu machen, alles im Hinblick auf den kommenden Messias. Er war der Wegbereiter in der Wüste, er hat die Leute getauft, und um den Wunsch, dass der Mensch konnte den Wunsch symbolisieren, von Sünden gewaschen und gereinigt zu werden, alles in Vorbereitung auf den Messias. Deshalb hat Johannes sie getauft. Übrigens, die Juden taten das auch mit Menschen, die außerhalb des Volkes Israel waren, die außerhalb des Bundes standen. Wenn sie Teil der Anbetung Gottes werden wollten, haben sie sie getauft, damit sie quasi sich bekehren konnten zum Judentum. Johannes hat eine Unmenge von Menschen getauft, die zu ihm kamen, aus Jerusalem und Judäa. Er war ein Volksheld. Er war ein richtiger Volksheld. Und alle wussten, er war von Gott gesandt. Sein Lifestyle, sein Leben war so extrem und so außergewöhnlich, dass die Menschen immer wieder von ihm geredet haben, als von diesem Prophet. Und er war wirklich populär in dem Sinne. Und sie kamen aus Jerusalem und Judäa, um sich auf das Kommen des Messias vorzubereiten, obwohl es für viele natürlich wahrscheinlich oberflächlich war, ein Ritual war, so wie heute auch. Aber wie dem auch sei, sie kamen zu ihm. Was viele nicht wissen, Johannes der Täufer war der letzte Prophet des Alten Testaments. Ja, du hast richtig gehört. Er war der letzte Prophet des Alten Bundes, ja, wenn du so möchtest. Natürlich, das letzte Buch im Alten Testament wurde geschrieben 400 vor Christus, wahrscheinlich Maleachi. Aber Johannes der Täufer war ein alttestamentlicher Prophet. Er war ein Prophet im Alten Bund. Ja? Der neue Bund beginnt ja erst mit Jesu Erlösungswerk, Kreuzigung und Auferstehung. Und daher auch die Dinge, die wir in den Evangelien lesen, sind auch durch die Brille des Alten Bundes teilweise zu verstehen. Das führt ja auch zu vielen Problemen in den Evangelien, wenn Jesus da in der Bergpredigt zitiert wird zum Beispiel. Die Bergpredigt ist sensationell, aber als Jesus das gesagt hatte, war das Alter Bund, Altes Testament. Obwohl Matthäus erst 60, 70 nach Christus geschrieben wurde und im Neuen Testament drinnen ist, die neutestamentliche Zeit beginnt mit dem vollendeten Erlösungswerk. Und das muss man verstehen. Und das ist, darum muss man manche Sachen im Evangelien mit den Briefen vergleichen. Und manchmal ist auch die Übereinstimmung nicht hundertprozentig gegeben. Aber das ist nicht mein Thema heute. Aber man muss da aufpassen, ob wir im Alten Bund sind oder im Neuen Bund. Okay? Nur so ein bisschen als Tipp. Aber er war ein Prophet des Alten Bundes. Es war 400 Jahre still zwischen Maleachi und dann dem Auftreten von Johannes dem Täufer. Übrigens, wir werden es gleich lesen, er wird auch im letzten Buch, im letzten Kapitel erwähnt. Ja, werden wir gleich lesen dann. Man kann von ihm in den ersten Kapiteln, also von Johannes dem Täufer, lesen, von Matthäus, von Markus und Lukas. Da finden wir die Details seiner Geschichte. Das Markus-Evangelium beginnt übrigens mit Johannes dem Täufer, mehr oder weniger. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 11, der größte Mensch, der je gelebt hat. Warum? Also bis dahin zumindest, sagt Jesus, er war der größte Mensch, der je gelebt hat, aber der Geringste im Reich Gottes wird größer sein als er. Also in Jesus sind wir besser dran als jeder andere Mensch im alten Bund. Der größte Mensch, der je lebte. Warum war der größte Mensch, der je lebte? War es seine Hingabe? Vielleicht, möglich. Ich glaube, seine Hingabe war außergewöhnlich. Aber ich glaube eher was anderes. Ich glaube, kein Mensch, kein Mann je zuvor hatte eine größere Aufgabe oder ein größeres Privileg oder eine größere Verantwortung als Johannes der Täufer. Er stellte den Mensch, er war der Erste, der den Menschen den Messias vorgestellt hat. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde. Er war der Allererste, der gesagt hat, der nach mir kommt, da ist er. Seht, das Lamm Gottes. Er hat es individuell getan und persönlich getan. Er hat einzelne Personen zu Jesus gebracht. Und als er dann seine Jünger verloren hat, hat er gesagt, na super, zu dem komme ich gleich. Er war kühn, er war direkt, er war unverblümt und trotzdem demütig. Er war entschlossen und treu und er war der Wahrheit so sehr verpflichtet, dass es ihn den Kopf kostete. Matthäus 14. Aber er kam zum Zeugnis, damit sie zum Glauben kommen. Vers 7. Haben wir das gelesen? Er kam zum Zeugnis, damit sie zum Glauben kommen. Also Johannes der Täufer war eines der Zeugnisse, die Johannes A., der Apostel, verwendet, damit sie zum Glauben kommen. Und das ist die Mission und der Auftrag jedes Verkündigers und jedes Christen, jedes Jesus-Nachfolger, Menschen zu Jesus zu führen, zum Licht zu führen. Er war gesandt von Gott, definitiv. Ich gebe dir kurz 4 Punkte, wo wir feststellen, dass Johannes der Täufer von Gott gesandt war. Erstens, er wurde im Alten Testament prophezeit. Johannes der Täufer wurde im Alten Testament prophezeit. Jesaja 40, Vers 3. Die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Stätte eine Straße unserem Gott. Und dann im letzten Kapitel des Alten Testaments, Malachi 4, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und Johannes sagt das. Ich bin ein Rufender in der Wüste. Johannes wusste das. Er hat gesehen, das bin ich. Das konnte ihm nur Gott offenbaren. Und es war nicht fake, es war nicht falsch, es war nicht, was er sich selber umgestülpt hat oder übergestülpt hat. Es war Realität. Es ist, was es ist. Ich bin der Rufende in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Er wusste genau, wer er war, der Wegbereiter für den Messias. Drum taufte er, drum rief er in der Wüste und so weiter. Jesaja 40 und Malachi 4, Vers 1. Das heißt, das Alte Testament endet mit Johannes dem Täufer und das Neue Testament, die Schriften des Neuen Testaments, die Evangelien, beginnen mit Johannes dem Täufer. Er ist quasi dieser letzte alttestamentliche Prophet. Versteht man das? Also das beweist, er ist von Gott gesandt. Das nächste, was sehr, sehr ein starker Beweis ist für sein Gesandtsein von Gott, seine Eltern waren unfruchtbar. Und aufpassen, nicht jungfräuliche Geburt, sondern unfruchtbar. So wie Abraham und Sarah zum Beispiel. Ja, also jungfräuliche Geburt ohne Zutun eines Mannes gibt es nur ein einziges Mal. Nicht in deiner Familie, nicht in meiner, nicht in der Familie von Johannes dem Täufer, Zacharias und Elisabeth, nur einmal und zwar bei Maria. Punkt. Großer Punkt. Punkt. Nur einmal. Ja? Und das umso gewisser und sicherer, weil es gibt auch Theologen mittlerweile, die wollen die jungfräuliche Geburt abschaffen. Schrecklich. Es gibt Dinge unter christlichen Deckmantel, die glaubst du gar nicht. Ja? Ja? Gestern haben wir ein Video gemacht, zum Spaß haben wir geredet über, dort gibt es eine lutheranische, anscheinend lesbische Pfarrerin, die hat ein Glaubensbekenntnis und das Glaubensbekenntnis beginnt so: Wir glauben an den non-binary God. Also an den, wie heißt es auf Deutsch? Non-binary? Keine Ahnung. Ha? Non-binären Gott. Ja? Also weder Mann noch Frau. Und wir glauben an den Geist des Regenbogens. Und gibt es ein ganzes Glaubensbekenntnis in einer homosexuellen christlichen Kirche. Ja? Es gibt schreckliche Sachen da draußen. Und Johannes schreibt das Evangelium, damit wir den echten, wahren Christus kennenlernen. Seine Eltern waren unfruchtbar. Also, ich habe einige Kommentare gelesen. Manche sagen, sie waren über 80. Über 80. Also, das war eine wundersame Empfängnis, okay? Aber keine jungfräuliche Geburt, sondern eine wundersame Empfängnis. Wie bei Sarah. Seine Geburt war ein Wunder. Okay? Also, ich muss sagen, sowohl der erste Punkt wie der zweite Punkt trifft auf mich nicht zu. Für mich gibt es keine Prophetie im Alten Testament. Für dich auch nicht. Und meine Eltern waren beide sehr fruchtbar. Und ich bin ganz normal auf diese Welt gekommen. Ich war keine wundersame Empfängnis. Ich will damit nur sagen, ich glaube, manche Prediger und Pastoren und sogenannte, selbsternannte Apostel und Propheten nehmen sich persönlich viel zu wichtig. Ich bin so berufen. Na, bist du nicht. Johannes steht im Alten Testament. Johannes Eltern waren unfruchtbar. Trifft beides auf dich nicht zu. Also komm mal runter. Ja? Ich sag's gleich noch einmal ein bisschen deutlicher. Drittens, seine Ankunft wurde an seinen Vater durch einen Engel vom Himmel angekündigt. Ein Enkel ist dem Zacharias erschienen, hat gesagt, du wirst noch Vater und er soll Johannes heißen. Er konnte nicht einmal mehr reden. Das trifft auf mich sicher auch nicht zu. Wie gesagt, für mich, auch für dich, und ich kenne keinen Prediger auf dieser Welt, über den eine alttestamentliche Prophetie steht, der durch unfruchtbare Eltern auf die Welt gekommen ist oder durch einen Engel angekündigt wurde. Kenne ich nicht. Können wir akzeptieren? Ich sage es jetzt deutlich, weil das meine Überzeugung ist, dass Johannes und auch die ersten Apostel in einer anderen Liga waren wie wir heute. Die Apostel des Lammes. Ich will jetzt nicht diskutieren, ob Wunder für heute sind oder nicht. Das ist nicht meine Diskussion. Aber es ist deutlich, dass diese Männer, die direkt von Jesus persönlich ausgewählt worden sind und Johannes der Täufer sowieso, in einer anderen Liga waren wie wir heute. Das heißt nicht, dass sie besser sind oder sonst was, aber sie hatten einen anderen Auftrag, nämlich um das Christentum zu starten. Und das ist was ganz was anderes. Ja? Weil es wird so viel getan heute, was einfach nicht in Ordnung ist. Und es tut wirklich weh. Viertens, Gott hat einen bestimmten Tag vorher bestimmt, an dem er auftreten soll. Lukas 1, Vers 80, das Kind aber wuchs heran und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor Israel treten sollte. Also es gab sogar einen ganz bestimmten Tag, so wie bei Jesus. Jesus wusste, seine Stunde war gekommen. Und auch Johannes hatte einen Tag, an dem er auftreten musste. Kann ich auch nicht wirklich sagen, dass das bei mir so ist. Also ich möchte das ganz klar sagen. Er war ein wahrer Prophet. Alle glaubten das, alle sahen das aufgrund seines Auftreten und Wirkens. Aber er war ein Mensch. Ich wiederhole, wir haben den Kontrast, Vers 1, im Anfang war das Wort. Und Vers 6, es trat ein Mensch auf mit dem Namen Johannes. Ich gebe da ein bisschen einen Kontrast. Der Herr Jesus kommt von Ewigkeit. Johannes wurde geboren in Raum und Zeit. Jesus ist ewiger Schöpfer. Johannes sein Geschöpf. Jesus ist Gott. Johannes ist von Gott gesandt und berufen. Jesus ist das Wort. Und ich liebe das, was jetzt kommt. Jesus ist das Wort. Johannes ist eine Stimme. Ich bin auch eine Stimme. Du bist auch eine Stimme. Jesus ist das Licht. Johannes gibt Zeugnis von dem Licht. Er kam, um Zeugnis abzulegen. Er kam als Botschaft für eine Botschaft. Er war ein Botschafter der Botschaft. Ein Botschafter des Wortes. Übrigens, das griechische Wort für Zeugnis oder Zeuge ist das Wort Martyrian, von dem wir das Wort Märtyrer haben. Die größten Zeugen unserer Kirchengeschichte sind die, die ihr Leben lassen mussten für Jesus. Das dürfen wir nie vergessen. Also kein Wohlstandsevangelium, sondern ein Verfolgtsein bis zum Tod. Das Wort für Zeugnis ist das griechische Wort Martyrian. Musst du für Jesus leiden? Trag es wie einen Orden. Amen. Zeugnis, Martyrian. Zeugnis, wie ein Gerichtssaal, um Beweis abzulegen für den Christus, das Wort, das Leben, das Licht, den Sohn Gottes. Er hatte die Fakten für den Gerichtssaal der Welt. Er war ein Zeuge, nämlich ein Zeuge davon, wer er ist, warum er kam und was er getan hat. Und Jesus war und ist voller Gnade und Wahrheit. Und deswegen sagen wir in jeder Predigt hier, ich glaube, ich sage es fast jeden Sonntag, manche schon sind schon überdrüssig ein bisschen. Ich sage, du musst drei Dinge über uns wissen. Ich werde, glaube ich, das jetzt immer sagen, weil Jesus Christus ist das Zentrum von allem, was wir hier tun. Jesus Christus ist das Zentrum. Im Kapitel 1, Vers 30, das kommt erst ein paar Wochen später, da steht, da sagt Johannes der Täufer, dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war, ehe ich war. Im Kapitel 3, Vers 30 sagt er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Also Jesus muss zunehmen, er ist Gott, ich muss abnehmen, ich bin ein Mensch. Und das sagt er, nachdem seine Freunde zu ihm kamen, seine Jünger zu ihm kamen, hey, die gehen alle weg von dir und gehen zu ihm. Und Johannes sagt, er ist der Bräutigam. Ich bin nur der Freund des Bräutigams. Und der Freund des Bräutigams freut sich. Also seine Jünger sagen quasi, Johannes, deine Karriere ist vorbei. Bock zusammen. Alle laufen jetzt zu ihm, wir schrumpfen und er wächst. Und Johannes sagt, super, ich freue mich. Er ist der Mittelpunkt. Und das, also nochmal, ich sage das alles deswegen, Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort. Vers 6, es trat ein Mensch auf mit dem Namen Johannes. Dieser Kontrast zwischen Gott, Jesus, und dem besten Menschen, der je lebte, laut Jesus, Johannes. Ein Mensch ist trotzdem noch ein Mensch. Johannes 5, Vers 33 bis 35. Ihr habt eure Leute zu Johannes geschickt. Johannes dem Täufer. Und er hat euch die Wahrheit bezeugt. Er hat gesagt, wer ich bin. Nicht, dass ich auf die Aussage eines Menschen angewiesen wäre. Ich sage das nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Jetzt pass auf. Johannes war eine brennende, hell scheinende Lampe. Aber ihr wolltet euch nur eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Das Wort für Lampe hier ist interessant. Es ist das griechische Wort Lychnos. Wie man es ausspricht, bin mir nicht ganz sicher. Aber Lychnos, Lychnos. Und bedeutet übersetzt ein erlangtes Licht. Also nicht ein Licht, was von mir selber kommt, sondern ein Licht, das ich empfangen habe. Aber Jesus hat das Licht nicht empfangen, sondern er ist das Licht. Und die Lampe oder das Licht, das Johannes trägt oder getragen hat, was geleuchtet hat auf das wahre Licht, war ein erlangtes Licht. Und im Kapitel 1, Vers 8 steht, er soll ablegen von dem Licht, ist das griechische Wort phos, phos, ein anderes Wort, und bedeutet essentielles Licht. Von dem Wort haben wir auch das Wort Fotografie übrigens, phos, phos. Also wir sehen, was wir sein sollen. Alle echten Diener Gottes sind zentriert auf Jesus. Und die Fakten über die Person Jesus, und das ist unser Thema. wir sind, jetzt muss ich vorsichtig sein, wir sind keine Priester für andere Menschen. Im 1. Petrus 2, Vers 9 steht, wir sind die königliche Priesterschaft, das weiß ich schon. Aber wir sind keine Priester im Sinne, wie es die katholische Kirche lehrt, dass wir zu einem Priester gehen, der dann, keine Ahnung, zu Jesus geht oder vielleicht sogar noch über die Maria und dann zu Jesus. Ich weiß es nicht. Ich schätze meine echten gläubigen Brüder und Schwestern im katholischen Bereich absolut. Sie haben denselben Jesus, wenn sie an ihn glauben. Aber diese Art von Priester sind wir nicht. Ich kann keine Sünden vergeben. Ich kann dir Seelsorge geben, ich kann dir Rat geben, ich kann dir weiterhelfen. Aber es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, das ist der Mensch, Jesus Christus. 1. Timotheus 2, Vers 5. Also in dem Sinne bin ich kein Priester und du auch nicht. Ich schlachte jetzt ein paar heilige Kühe. Wir sind keine besonderen Gesalbten oder Berufenen. Ich bin kein besonders Gesalbter oder Berufener. Wirklich nicht. Alle Gläubigen sind in Christus. Alle Gläubigen sind Licht und Salz. Kein Prediger steht über einem anderen Gläubigen. Heißt es, wir sollten sie nicht respektieren? Doch. Ehre, wem Ehre gebührt, für gute Arbeit. Amen. Aber ich bin nicht berufener wie du. Der andere Pastor oder Prediger ist nicht gesalbter wie du. Deswegen transferiere ich keine Salbung. Ich hole mir auch keine Salbung von jemand anderem ab. Das ist nicht, was wir tun. Wir sind alle berufen und Gesalbte in Jesus Christus. Und das ist ganz wichtig, weil es gibt ja Bewegungen, die holen sich dort die Salbung ab und da und dort. Und ich kann dir eines sagen, die rennen heute noch zu jeder Salbung. Die haben nicht aufgehört zu laufen. Und die Praxis hat das alles schon gezeigt. Die laufen weiter zur nächsten Konferenz, zur nächsten Salbung, zur nächsten Hand, die ihnen aufgelegt wird. Und ich bin nicht gegen all diese Hand. Man kann für jemanden beten und ihn Hand auflegen. Aber Salbung zu transferieren, nein, wir sind alle in Jesus berufen und gesalbt. Christus ist das Zentrum, er ist das Licht und wir sind alle Licht und Salz der Erde. Und nicht jeder ist dafür ausgestattet oder jetzt eingesetzt zum Predigen oder zum Lehren. Ist auch gut so, aber jeder hat die Berufung und die Salbung in Jesus in dieser Welt für Christus zu leuchten. Christus ist das Zentrum von allem. Wir pausieren jetzt Johannes den Täufer. 10 Minuten brauche ich noch. Aber wir pausieren jetzt Johannes den Täufer, weil im Vers 19, nach dem Prolog, bitte gut aufpassen, nach dem Prolog, Vers 19, bis Vers 35, geht das Zeugnis des Johannes weiter. Da sagt er, siehe das Lamm Gottes, von dem ich euch erzählt habe, das ist das Lamm Gottes. Es geht weiter dann im Kapitel 1 noch, Vers 9, nach dem Prolog, Vers 19 bis 35, geht das Zeugnis des Johannes des Täufers weiter. Darum werden wir sicherlich über Johannes den Täufer noch reden. Aber lass uns jetzt die letzten 4 Verse noch lesen, also vom Text, Verse 10 bis 13. Weil jetzt macht Johannes der Täufer mal kurz eine Pause. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Und die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut und nicht aus dem Wollen des Fleisches und nicht aus dem Wollen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Wow. Da geht's um Menschen, die neu geschaffen werden. In welchem Kapitel finden wir das dann wieder im Johannesevangelium? Kapitel 3. Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Gut aufpassen, was ich jetzt sage. Wir haben am Anfang war das Wort und ohne das Wort wurde nichts. Wir haben die physische Schöpfung. Und hier haben wir die geistliche Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung oder neue Kreatur, neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Also wir haben die Schöpfung am Anfang und hier haben wir, er schafft eine neue Kreatur, einen neuen Menschen. Und zwar denen, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Eine geistliche Schöpfung. Was ist der große Auftrag? Menschen zu Jesus zu führen. Im Römer 10, Vers 13 steht, bis 17, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand da ist, der verkündigt? Manche Übersetzungen sagen, wie sollen sie hören ohne Prediger? Und wie soll man predigen oder verkündigen, wenn man nicht gesandt wurde? Denn es steht geschrieben, wie sind doch willkommen die Füße der Boten, die Gutes verkünden, die Freudenbotschaft, das Evangelium. Doch nicht alle haben das Evangelium gehört. Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber geschieht durch das Wort von Christus. Das Licht der Erlösung scheint in Jesus Christus. Das Licht der Erkenntnis Gottes ist in Christus Jesus. Alles Licht, das Natürliche und das Übernatürliche, verdanken wir Christus. In Vers 10 steht, er war in der Welt. Der Höchste kam in die niedrige Welt. Das Licht kam in die Finsternis. Der Heilige kam zum Sündigen. Also nicht um zu sündigen, er kam zu den Sündigen. In das Sündige. Er kam in die verlorene Welt. Zentraler Vers, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, ewiges Leben hat. Und darum können wir jetzt sagen, das Evangelium, die frohe Botschaft, und auch das möchte ich kurz erwähnen, hat drei Bereiche. Drei Bereiche. Ich will jetzt ganz vorsichtig sein und ich möchte wirklich theologisch sauber sein und aufrichtig sein. Das Evangelium hat drei Bereiche. Der Mensch ist Geist, hat eine Seele und lebt in einem Körper. Wie ist es mit der Erlösung, die wir haben? Unser Geist wird sofort neu geschaffen. Das ist die neue Geburt, richtig? Die neue Geburt ist im Geist, richtig? Nicht in der Seele, nicht im Körper, oder? Die neue Geburt ist eine geistliche Erfahrung. Der Mensch wird neu geboren. Und in dem Moment, wo er neu geboren ist, sieht man es nicht an seinem Körper oder in seiner Seele. Man sieht es nicht. Er hat zu Nikodemus gesagt, du kannst nicht sehen, woher der Wind, es ist wie beim Wind, der weht, aber du siehst ihn nicht. So ist die neue Geburt. Die neue Geburt hat nichts zu tun mit einer Glatze oder Nicht-Glatze. Ja? Wenn du einen Bierbauch gehabt hast, vorher hast du jetzt immer noch einen. Amen? So. Wir reden ganz klar und deutlich, was das Evangelium ist. Der Geist wird sofort neu. Zweitens, die Seele, Verstand, Wille und Gefühl, wird in einem Prozess erneuert. Richtig? Wie lange dauert das? Ein Leben lang. Ein Leben lang. Ich wünschte, ich hätte für manche von uns einen Knopf, boop, Seele neu. Ja? Ist aber nicht so. Es ist ein lebenslanger Prozess. Römer 12, Vers 2, erneuert euer Denken. Natürlich schließen wir hier Gebet nicht aus als Beschleuniger, oder? Gott kann machen mit der Birne was machen, das ist erstaunlich. Aber grundsätzlich ist es ein Prozess. Amen. Und der dritte Punkt ist der Körper. Und da sage ich deutlich, der Körper wird ganz sicher in einer neuen Welt, das steht im 1. Johannes zum Beispiel, wir werden sein, wie er ist. Unser sterblicher Körper, unser immer älter werdender Körper, unser Körper, der dem Tode geweiht ist, biologisch gesehen, ist jeder Tag ein Tag näher dem physischen Ende. Aber wir bekommen einen neuen Körper. Wir werden sein, wie er ist. Obwohl die Seele ein Prozess ist, bete ich, dass ich Weisheit habe, dass mein Denken besser wird und so weiter. Und auch, obwohl ich erst in der Ewigkeit einen neuen Körper bekomme, werde ich beten, wenn ich krank bin oder glauben, dass ich gesund werde. Natürlich. Aber selbst wenn es hier nicht passieren sollte, weiß ich, der Körper ist erlöst in Ewigkeit. Amen. Körperliche Heilung ist nicht wie der Geist immer sofort. Nein, die Praxis lehrt uns was ganz was an, wie bei der Seele. Ist nicht so. Aber es werden alle 100% geheilt, die zu Jesus gehen? Alle. Wir werden alle einen neuen Körper haben. Offenbarung 21 und 22. Jede Träne, jeder Schmerz, jedes Leid, weg. Das ist jetzt leider nicht so. Wenn du bist wie ich, ich habe ein paar Tränen vergossen und habe heute wieder ein paar Sachen, wo ich sage, das ist nicht optimal. Ja, diese Welt ist so. Aber das heißt nicht, dass ich nicht für Gesundheit bete oder für Heilung bete oder für Weisheit und besseres Denken bete. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich muss verstehen, Erlösung ist Geist sofort, Seele ein Prozess. Und der Körper wird verwandelt bei der Auferstehung in einen unsterblichen Körper. Manche sagen, es wird dann so sein wie Adam, ja, Körper wie, weiß ich nicht. Adam am Anfang, keine Ahnung, ist auch egal. Die Oma, die mit 96 gestorben ist, wird auch schon wie 26, weiß ich nicht. Sind alles Spekulationen. Aber eines weiß ich, es wird keine Krankheit mehr geben. Auf dieser Erde gibt es Krankheit, dort gibt es eine hundertprozentige Gesundheit für alle. Die gibt es hier nicht. Gibt es nicht. Und diese Verheißung gibt es auch nicht, dass alle immer geheilt werden. Diese Verheißung gibt es nicht. Wenn man das Neue Testament liest, vor allem die Apostelgeschichte, sieht man, dass hauptsächlich Menschen geheilt werden, die zum Evangelium gebracht werden. Und man sieht dann in den Briefen von Paulus, dass einige seiner Freunde krank waren. Epaphras und ein paar andere, die waren krank. Und er hat ihnen so gesagt, trinkt ein bisschen Wein, jetzt habt ihr immer Bauchprobleme. Ja, also, und Paulus selbst hatte eine physische Geschichte. Man weiß nicht, was es war. Manche sagen, es war vielleicht eine Augenkrankheit oder was auch immer. Wir wissen es nicht. Und trotzdem hat der, der vielleicht krank war oder ein physisches Leiden hatte, als Apostel Menschen gesund gemacht. Drum, wir müssen schon verstehen, dass der Geist immer, sag einmal immer, in dem Moment, wo Jesus ins Herz kommt, ist der Geist neu geboren. Die Seele wird in einem Prozess verwandelt. Epheser 4, 23, seid erneuert in eurem Sinn. Und das kann schneller gehen, langsamer gehen. Kommt auch auf dich drauf an. Auf deine Hingabe, auf dein Wort Gottes, auf deinen Glauben auch. Nicht, dass man jetzt einen Glaubensknopf drückt, das meine ich nicht, aber Glauben ist unser Weg in allem. Und das Wort Gottes aufnehmen verändert unser Denken, unseren Willen, unseren Gefühl. Und der Körper, wenn er nicht hier geheilt wird, abgesehen davon, sterben wird er trotzdem irgendwann einmal. Ich meine, denk an den armen Lazarus, der ist gestorben und dann nochmal. Der ist zweimal gestorben. Selbst seine, weil manche sagen, naja, Jesus ist nicht der Einzige, der auf... Nein, Jesus ist der Einzige. Warum ist er der Einzige? Weil Lazarus wieder gestorben ist. Und selbst wenn es heute noch Totenauferweckung gäbe, ich stelle es einmal in Frage, möglich ist es, aber selbst wenn wird der tot war und wieder lebt, wieder sterben, hat also noch mehr ein zweites Mal das Problem. Das heißt, die endgültige, bitte gut aufpassen, endgültige körperliche Erlösung ist am jüngsten Tag. Punkt. Kann Gott dazwischen heilen? Ja. Ist das immer auf Knopfdruck und Glauben? Absolut nein. Und das ist, was ich glaube. Ich glaube an die hundertprozentige körperliche Erlösung. Ich glaube auch an Fitness und gesund bleiben. Ich glaube auch an Gebet, dass ich gesund bin, jung bleib. Tue ich alles. Aber das heißt nicht, dass ich davon ausgehe, mein Leben wird unfallfrei sein. Ich bilde mich auch nicht ein. Im Jakobus 4 steht, das ist Anmaßung. Das ist Vermuten. Mit einer Zukunft, die man nicht weiß. Es kann sein, dass du in ein Flugzeug einsteigst, das früher runterkommt, als es soll. Das kann sein. Amen. Das kann passieren. Aber hier ist die christliche Botschaft. Es soll was Schlimmeres geben. Du bist bei Jesus. Die körperliche Erlösung, ich muss weise von die endgültige körperliche Erlösung ist am Ende, Offenbarung 21 und 22. Gott ist, hat alle Möglichkeiten, alles zu tun, aber die Erlösung ist sofort im Geist, die Seele als Prozess und der Körper in einer neuen Welt. Und er kam in das Seine. Was bedeutet das? Sein Volk, seine Welt, alle Menschen, vor allem auch die Juden, sie lehnten ihn ab, viele, nicht alle natürlich. Und das Schlimmste, was eigentlich passiert ist, wir haben das, glaube ich, darüber geredet, wir haben über die Zerstörung des Tempels, nach 70 nach Christus, das war ein Gericht über die Juden, weil sie den Messias nicht angenommen haben. Vers 12, alle, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Was heißt aufnehmen? Ich glaube, dass Aufnehmen und Glauben hier im Prinzip dasselbe bedeutet. Wenn du ein Weihnachtsgeschenk bekommst, was tust du? Du musst es annehmen. Also, wenn du glaubst, dass dir gehört, dann nimmst du es. Also, ich glaube, dass das, wenn man da jetzt eine Formel draus macht, okay, Glauben plus Aufnehmen, nicht so kompliziert. Ich glaube, dass das eine Sache ist. Du glaubst und nimmst an. Ja? Und dann haben wir den Vers 13, der ist auch interessant, damit schließen wir, die nicht aus Blut, also nicht von menschlicher Abstammung, nicht aus dem Wollen des Fleisches, also menschliche Zeugung, und nicht aus dem Wollen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Diese geistliche Schöpfung ist eine geistliche Geburt und keine physische. Gott macht dich neu. Und du bist adoptiert und du bist von oben geboren. Du hast das Recht, Kind Gottes zu heißen, und du wurdest geboren, nicht aus Blut, nicht aus Fleisch, sondern von Gott. Nächste Woche, Verse 14 bis 18, und dann schließen wir diesen Prolog ab. Amen. Danke, Jesus. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir loben und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre. Du bist ein guter, gnädiger, treuer, barmherziger Gott. Wir lieben dich. Danke, dass du das Leben bist. Du bist das Wort, das Leben und das Licht. Du bist die Kommunikation des ewigen Gottes. Du bist das Leben. Aus dir kommt das Leben. Du bist die Quelle des Lebens und du bist das Licht. Du bist das Licht, du bist die Quelle, du bist das Leben. Du bist Gott. Und aus solchen preisen wir dich. Wir geben dir alle Ehre und gib uns immer mehr Erleuchtung und Erkenntnis über deinen Willen für uns. In Jesu Namen. Amen.